Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um Videosprechstunden, die ein kommerzieller Anbieter etabliert. Konkurrenz oder Ergänzung der ambulanten Versorgung? Das ist heute die Frage. Und in der Leitung begrüße ich dazu den Leiter des medizinischen Beirats von Wellster Health, Professor Christian Wülfing. Der ist im Hauptberuf Chefarzt Urologie bei der Asklepios Klinik in Hamburg-Altona. Hallo, Herr Professor Wülfing.
Hallo, Herr Gerloff. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem schönen Podcast.
Und Herr Professor Wülfing ist nicht alleine als Gesprächspartner, sondern er hat als Verstärkung auch noch den Gründer des Unternehmens und Geschäftsführer Dr. Manuel Nhelfer mitgebracht. Hallo, Herr Dr. Nғhelfer.
Hallo, Herr Gerloff. Ebenfalls vielen Dank für die Einladung.
Ja, es gibt im Moment wenige Themen, auf die niedergelassene Vertragsärzte oder niedergelassene Ärzte zurzeit so allergisch reagieren wie auf das telemedizinische Angebot von kommerziellen Unternehmen. Rosinenpicker, Abfluss von Budgetmitteln in medizinisch wenig relevante Versorgung. Vielleicht auch die Arztzeit, die dann für relevante Dinge nicht zur Verfügung steht, weil die Ärzte am Ende der Leitung eben Telemedizin machen für diese Dinge. Das sind so die Vorwürfe, die immer mal wieder zu hören sind. Nun habe ich eben zwei Vertreter genau eines dieser Anbieter in der Leitung. Vielleicht als erstes die Frage an Herrn Dr. Nғhelfer. Wer ist eigentlich Wellster und was bietet das Unternehmen an?
Ja, also vielen Dank. Die Wellster Health Group ist angetreten oder gegründet vor dem Hintergrund, dass die Telemedizin Dinge ermöglicht, die vielleicht in normalen direkten Versorgung aufgrund von diversen Barrieren nicht im gleichen Maße möglich sind. Also erreichen wir potenzielle Zielgruppen, die telemedizinisch angesprochen werden können, die ansonsten nicht in die Versorgung kommen. Solche Barrieren können dann sein Scham, Stigma oder einfach extrem lange Wartezeiten beim Facharzt als Beispiel, wo Telemedizin eine Rolle spielen kann. Nicht alles ist da abbildbar, auf gar keinen Fall, aber da treten wir an, oder das war die Idee seiner Zeit und das haben wir seitdem ausgebaut, zu sagen, gibt es eigentlich Themen in dem Teamgesundheitsbereich, die offensichtlich schambehaftet sind oder stigmatisiert sind. Und das hat sich dann fortgebildet in verschiedene weitere Regionen. So sind wir seinerzeit angetreten.
Mhm. Und wo findet man sie dann eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
Ja, also es gibt unser Unternehmen ist so aufgebaut, dass wir sogenannte Discovery-Plattformen haben. Also der Patient, die Patientin entdeckt im ersten Augenblick erstmal Telemedizin als eine mögliche Lösung, um ein Problem zu adressieren oder mit diesem umzugehen. Das heißt, wir haben für ein Intimgesundheitsthema die Webseite gospring.de. Wir haben für einen Bereich im Herren-Lifestyle-Bereich, also es eher um Haarausfall und ähnliche Themen geht, das Thema myspring.de bzw. .com. Mhm. Für Darmgesundheit, also Sexualgesundheit bei Frauen, ist es die mysummer.de. Oder jetzt seit etwa anderthalb Jahren auch in dem Bereich von Obesity, das Thema GoLighter, wo es um das ganze Thema Adipositas geht.
Okay, also so Lifestyle-Themen dann auch viel.
Genau, es sind eigentlich mal lifestyle-nahe Themen, exakt als Einstiegspunkt. Das ist ja häufig das Thema und jetzt grabe ich vielleicht schon mal ein Stückchen vorweg. Was wir halt damit erreichen, ich nehme mal das Beispiel das Intimgesundheit, das sind Patientengruppen, die heute nicht im normalen, Patientenfluss in der Praxis, mit den Praxen interagieren, sondern aus welchen Gründen auch immer, unter anderem Scham und Stigma, diesen Weg nicht gehen. Und diese Pseudo-Anonymität, die ein Patient im Internet hat, senkt diese Barriere, sodass der Zugang, diese Offenheit, sich mit dem Thema nachzusetzen, dort höher ist im ersten Schritt. Und die sprechen wir im Prinzip dadurch an. Das sind im ersten Schritt erst wieder ein Lifestyle-Thema. Das kann zum Beispiel das Thema erektile Dysfunktion sein oder immer Haarausfall, wie vorher gesagt. Aber das sind ja häufig, zumindest im Bereich erektile Dysfunktion, da ist Professor Rülfing mit Sicherheit der Experte, häufig ja nur Symptome für darunterliegende, schwerwiegendere Indikationen oder Komorbiditäten, die dort anstehen. Unter anderem eben auch Adipositas oder kardiovaskuläre Themen, die man eben dann idealerweise anschließend in eine reguläre Versorgung übergeben würde.
Und jetzt vielleicht Professor Wülfing, was sind denn das für Ärzte, die da auf der anderen Seite der Leitung sitzen? Also Sie zum Beispiel offensichtlich auch, nehme ich mal an, oder als ärztlicher Beirat werden Sie vielleicht auch den einen oder anderen Dienst schieben. Aber das ist vielleicht dann schon die Frage. Schieben ja. dann da Menschen Dienst? Wie ist das organisiert und was für Ärzte sind das?
Also da muss ich tatsächlich leider Sie gleich enttäuschen, Herr Gerloff. Ich bin tatsächlich ab der ersten Stunde dieses Unternehmens zwar dabei, das war eine ganz nette Begegnung seinerzeit, weil mich ein ehemaliger Kollege von mir, also auch der ein, zwei Jahre als Urologe gearbeitet hat, aber aus einer Unternehmensberatung ist, letztendlich bekannt gemacht hat mit diesen Gründern, sagten, die brauchen für ihre Idee mal medizinischen Sachverstand, wenn ich das so sagen darf. Und daraus ist letztendlich auch über die letzten Jahre, weil wir ja sehr schnell festgestellt haben, dass diese Idee tatsächlich auch Raum greift. Wir haben ja nach einem Jahr bereits eine fünfstellige Zahl von Patienten gehabt. Und wenn ich wir sage, muss ich streng genommen sagen, die Wellstar GmbH, die damals noch etwas anders hieß. Aber mein Auftrag war eigentlich, die medizinischen Standards, wie soll man sagen, zu bewachen oder zu kreieren und im ständigen Dialog mit dem Unternehmen auch darauf aufzupassen, dass das medizinisch okay ist. Das will ich kurz vorwegschicken. Und in dieser Rolle bin ich nach wie vor geblieben. Das heißt, ich bin wirklich nur jemand, der auch natürlich im absoluten Nebenjob. Ich bin, wie Sie gesagt haben, Chefarzt im Hauptjob, aber mich hat diese Aufgabe sehr gereizt. Aber das Operative, wonach Sie fragen, ist nicht in der Hand von meiner Person und auch nicht dem inzwischen durch einfach die immer größer werdenden Zahlen der Patienten und auch der Themenbereiche, das immer größer werdende Medical Board, wo auch durchaus renommierte Ärztinnen und Ärzte mit drin sind. Das ist nicht unsere Aufgabe, hier in dem Alltag tätig zu werden, sondern das sind tatsächlich dann Ärztinnen und Ärzte, die separat für diese telemedizinische Tätigkeit von Manuel Nothelfer und seinem Team angestellt werden und im Prinzip dezidiert eine telemedizinische Beratung dieser Patienten machen. Ich persönlich, um es noch einmal zu sagen, bin eher dafür da, medizinische Standards zu definieren und auch zu gucken, wie sich das thematisch weiterentwickeln kann.
Also das machen die dann in Ergänzung zu ihrer normalen ärztlichen Tätigkeit? Vielleicht oder sind vielleicht Ärzte im Vater- oder im Erziehungsurlaub, die zwischendurch mal ein bisschen Zeit haben oder reduzieren da Menschen den Versorgungsauftrag, damit sie sowas machen können? Man sieht ja ständig diese Anzeigen, 3.500 Euro Nebenverdienst kriege ich auch ständig, weil ich mit Gesundheitsthemen gelegentlich auf den sozialen Medien unterwegs bin, dann kriege ich ständig diese komischen Anzeigen, wo ich überall mein Geld machen kann für mit ganz wenig Aufwand oder was auch immer, wie es dann genannt wird. Also was sind das für Leute, die da diesen Dienst machen?
Ich glaube, da kann ich, glaube ich, ein bisschen mehr Inhalt noch dazugeben. Also vielleicht vorweg, die Anzeige haben Sie gerade nicht von uns gesehen. Das vielleicht so nochmal gesagt. das sind ganz unterschiedliche Konstellationen der Ärzte. Das sind häufig, in Deutschland sind das meistens Ärzte, die das eher ergänzend zu ihrer Tätigkeit machen, die gar nicht das jetzt reduzieren, sondern die entweder neugierig sind, zu verstehen, wie Telemedizin eigentlich funktioniert und dementsprechend da mit wenigen Stunden dabei sind. Das können dann auch teilweise schon Ärzte sein, die am Ende ihres beruflichen Lebens stehen, um dann auch mitzumachen, oder eben auch Ärzte, die relativ am Anfang stehen und sagen, ja, ich bin im Klinikum tätig, aber ich bräuchte noch ein bisschen Geld nebenher und versuche darüber auch mein Portemonnaie ein Stück weit aufzubessern. Diese Gruppen gibt's auch, aber eben auch dann diejenigen, die vielleicht in Teilzeit sind und sagen, ich will nicht mehr Zeit in der Praxis verbringen, sondern ich kann das auch von zu Hause aus machen, beziehungsweise wo auch immer ich gerade auf der Welt bin, was eben dadurch möglich wäre. Wir haben allerdings auch im Ausland sitzen Ärzte, das muss ich dazu ergänzen, weil der ganze Bereich Telemedizin in Deutschland ja sehr jung ist. Während es in anderen Ländern, also Industrie wird es jetzt zu sehr kommoditisieren, aber das ist dort schon sehr viel weiter etabliert in den letzten Jahren. In der Schweiz, das passt nicht zu Deutschland, aber als Beispiel halt auch schon, aber auch in Ländern wie England oder in Schweden, in vielen anderen europäischen Ländern ist das halt schon viel mehr standardisiert als Teil der Regelversorgung.
Also Ihre Angebote sind nicht nur für deutsche Patienten, sondern auch im Ausland und dann auch in anderen Sprachen. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, wir haben auch Ärzte, die im Ausland sitzen und auch deutsche Patienten betreuen.
Ach so, okay. Aber es ist alles auf Deutsch, also in deutscher Sprache.
Ja.
Okay.
Was ich ganz interessant finde, Herr Gerloff, wenn ich das einmal kurz sagen darf, ich finde es ja spannend, auch wenn ich meine Selbstwahrnehmung oder Betrachtung dieses Themas Telemedizin für Ärztinnen und Ärzte sehe, dass anscheinend so eine Skepsis auch vorhanden ist für vielleicht auch so doppelte Tätigkeiten. Ich will einmal vorwegschicken und vielleicht können wir das in der Diskussion bearbeiten, denn das ist das, was mich antreibt. Das ist der einzige Satz, den ich Ihnen hier dazu zentral sagen möchte. Mich treibt total an, mitzugestalten, dass wir dahin kommen, dass Ärztinnen und Ärzte sowohl in Praxen und Kliniken als auch telemedizinisch arbeiten oder zumindest telemedizinische Ansätze ein fester Bestandteil werden, und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Wir sehen doch täglich die Versorgungsengpässe, die immer schlimmer werden. Also wie viele bei mir in der Klinik fälschlicherweise anrufen, weil sie einen Termin beim Facharzt in der Niederlassung suchen und da über Wochen Termine ausgeben und so weiter. Also ich will nochmal sagen, ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir in Deutschland auch regulativ, aber auch von dem Grundverständnis unseres Berufes her dahin kommen würden, dass diese neuen Technologien, die, wie Herr Nothelfer sagte, ja in vielen Ländern schon viel, viel weiter sind, einfach auch viel selbstverständlicher anwenden. Das wäre so ein Wunsch an die gute Fee von mir.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass, also ich kann mich erinnern, in der Corona-Zeit habe ich auch selber 2-3 Mal mit Ärzten als Videosprechstundenpatient gesprochen. Das war damals ein Lungenfacharzt. Und in der Zwischenzeit hat sich ja auch nach den Statistiken, die man so hier und da liest, das ja eher wieder ein bisschen verringert, dieser Einsatz der Telemedizin in der Regelversorgung. Eigentlich war ja nun der Weg gebahnt, nicht?
Ja, es sollte uns zu denken geben, finde ich. Ja. Denn ich kann Ihnen, glaube ich, also mein Bild, ich kann jetzt meinen persönlichen Eindruck sagen, ich glaube, es liegt daran, dass es natürlich ganz selbstverständlich im Arzt-Patienten-Verhältnis von beiden Seiten auch den Wunsch gibt, sich in echt zu sehen, sage ich mal.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz klar, ist auch eine Grundsäule unseres Verständnisses, glaube ich, Medizin zu machen. Ganz logisch, auch meins. Mhm. Aber seien wir ehrlich, wir schaffen es doch alles überhaupt nicht mehr, in der Zahl wirklich jedem gerecht zu werden. Und es gibt ja auch, und das finde ich eine Diskussion, die ich gerne anstoßen würde, es gibt ja in jedem Fachbereich auch bestimmte Dinge, die man in den Abläufen auch vereinfachen könnte. Mal ganz abgesehen davon, es gibt Herr Gerloff die ersten wissenschaftlichen Studien zu so Themen wie nachhaltig ist es eigentlich, Telemedizin einzusetzen? Wie viel CO2 sparen wir eigentlich, wenn nicht wirklich jeder immer für jeden Termin zum Arzt fährt, sondern bestimmte Bereiche auch in die Telemedizin eingebracht werden und darüber abgewickelt werden? Und da finde ich, ist die Diskussion gar nicht differenziert genug, denn das wäre doch das, wie wir uns, glaube ich, auch sehr schnell zu einem Konsens finden könnten, wie Telemedizin im Alltag gelebt werden kann. Denn wir müssen, glaube ich, effizienter werden, sonst kriegen wir die zunehmende Zahl. Ich bin ja Urologe, die Urologie ist das Fach mit den meisten Anstiegen bei den Patientenzahlen und auch natürlich sondergleichen vom Fachkräftemangel betroffen. Also ich sehe da für die nächsten Jahre echte Herausforderungen auf uns zukommen und meine, dass wir uns da gute Konzepte überlegen müssen.
Also ich fahre zum Arzttermin mit dem Fahrrad, da ist der CO2-Ausstoß nicht so groß. Allerdings muss ich auch zugeben, ich wohne in einem Ballungsraum. Wenn es ländlicher wird, dann ist sicherlich der nächste Facharzt nicht in Fahrradentfernung. Das fürchte ich, wird wohl so sein. Dann kommen wir vielleicht, ja, also was glauben Sie denn, woran es dann eigentlich liegt, dass da wieder diese Delle reingekommen ist? Sie haben das gerade bedauert, dass sich das so entwickelt hat, aber eigentlich kann man ja, wenn man einen Patienten hat und vielleicht auch schon mal mit dem eine Videosprechstunde gemacht hat, kann man ja eigentlich die Behandlung aufgliedern. Vielleicht einen persönlichen Kontakt und hinterher die Befundbesprechung dann in der Datenleitung. Warum entwickelt sich das nicht stärker in diese Richtung? Was glauben Sie denn, was da der Grund ist?
Also meine Beobachtung und Meinung ist dazu, dass ich glaube, dass wir da auch nicht die unbedingt gezielteste Incentivierung für haben, um dahin zu kommen. Es geht schon damit los, dass es wahrscheinlich für Ärztinnen und Ärzte immer noch attraktiv ist, dass der Patient physisch in die Praxis kommt, quartalsweise am besten, um sozusagen auch die administrativen Vorgänge so zu erledigen, wie man gewohnt ist, es zu erledigen und wie das System es eben leider nicht flexibel vorsieht, sich zu verändern. Wir werden gespannt sein dürfen, wie sich das ändert mit elektronischer Krankenakte, E-Rezepten und solchen Dingen. Aber ich denke, es ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass, glaube ich, über die Vergütung gesprochen werden könnte. Und das, also sprich, die aus meiner Sicht, vermutlich rede ich da für viele Kolleginnen und Kollegen, das ist von der Vergütungshöhe, aber auch von der Reglementierung, man darf nur so und so viel Prozent, finde ich, ist nicht hilfreich für diese Idee. Und das Dritte ist aber auch, dass wir aus meiner Sicht nicht genug Innovationen da reinkriegen, denn machen wir uns nichts vor. Ich finde zum Beispiel, eine Videosprechstunde reicht ja gar nicht. Eine Videosprechstunde, die vom Selbstverständnis so ist wie eine normale Sprechstunde, hat eigentlich den Zweck verfehlt, sondern wir brauchen doch eine Videosprechstunde, die angereichert wird, um, ich sag mal, asynchrone Fragebogeninformationen, dass ich in dem Moment, wo der Patient mit mir in der Videosprechstunde ist, schon alles über ihn weiß, Informationen abgerufen bekommen und solche Dinge. Und da gibt es wahnsinnig viele Ideen, die irgendwie ihren Weg auf die Straße nicht finden, die uns aber im Alltag total helfen müssen. Und da sind wir dann sehr schnell wieder bei diesen Themen Regulation und Bedenken und aber auch Budgets. Und das finde ich eigentlich schade. Ich würde da sehr viele Chancen sehen.
Nun reden wir schon eigentlich über die Regelversorgung im vertragsärztlichen Bereich. Aber die Patienten, die bei Ihnen anrufen, die müssen selbst zahlen, oder? So ist es.
Ja, 100% Selbstzahler.
Und wenn die jetzt eine akute Erkrankung haben, also die rufen an wegen schambehafteter Dinge, wegen vielleicht, weil sie einen Facharzttermin nicht bekommen haben aktuell. Manchmal ist es ja auch gar nicht nötig, sofort da einen Termin zu bekommen, wenn es vielleicht nur um eine Routineuntersuchung oder so geht. Aber alle, die da einen Druck verspüren, ich möchte jetzt zum Arzt, und die bei Ihnen anrufen, oder nicht anrufen, sondern die dann eben diese Telekonsultation bekommen, die müssen die Geschichte dann mit ihrer Kreditkarte oder über PayPal oder sonst wie was begleichen. Das läuft organisatorisch so, ist nochmal zur Nachfrage.
Exakt, genau. Die Patienten kommen zu uns auf die Webseite, kommen da eine Interaktion mit einem Arzt, und im Anschluss ist das ein Selbstzahlerthema in der Tat, also wie auch immer die Zahlungsmethode dann ist, aber so wird das aus der Privat, also als Selbstzahler von den Patienten geleistet. Genau.
Und der Arzt rechnet das dann nach GOE dann ab und der Patient bezahlt dann, oder rechnet das dann Wellstar ab? Wie läuft sowas?
Das ist in der Tat, das ist dann etwas anders. Also es ist so, dass die Ärzte über eine Gesellschaft als unabhängige Dritte, also als nicht angestellte Ärzte, dort angestellt sind oder vergütet werden, und zwar basierend auf Stundenverträge oder Zeitverträgen. Ja, also einerseits, weil wir vorher nicht abschätzen können, wie aufwendig oder sowas es ist, sodass dass der Arzt Sicherheit hat, in welcher Art und Weise er bezahlt wird. Und auf der anderen Seite, dass wir auch keinen Bias da hineinbringen, dass eine Fehlinzidierung für die Ärzte vorliegt.
Okay, gut. Und eben wenn dann jemand wirklich nach einer Konsultation oder während einer Konsultation von den Kollegen, die da arbeiten, als akut erkrankt und dringend arztbesuchsbedürftig mit einem analogen, einem echten Arztkontakt, also wäre, wie ist dann die Weiterleitung, Professor Wülfing?
Also das ist, glaube ich, auch gibt es unterschiedliche Szenarien. Die Weiterleitung ist so, dass wir natürlich, und da muss ich Ihnen sagen, da habe ich selber extrem viel gelernt und auch viele Chancen kennengelernt, die wir auch tatsächlich umgesetzt haben. Also zu Ihrer Frage ist natürlich so, wenn jemand die meisten, die sich melden, haben jetzt kein wirklich in dem Sinne akutes Problem, wo man jetzt, sagen wir mal, eine Notfallsituation hätte. Das ist schon mal von der Sache her, sind das nicht die Patienten, Patientinnen, die Plattform dort ansteuern. Aber wenn wir in diesem, und das ist ein sehr ausgeklügelter Algorithmus, der ärztlich natürlich von unseren Qualitätsbemühungen begleitet wird. Wenn wir also feststellen, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder der Patient muss vielleicht auf eine andere Fachschiene geleitet werden, dann wird eine entsprechende Empfehlung an diese Menschen gegeben. Und was ich Ihnen noch sagen kann bei der Gelegenheit, und davon bin ich und auch meine Kollegen im Medical Board ziemlich begeistert, wir haben es ja hier mit einem auch ziemlich großen Kollektiv an Menschen zu tun. Und wenn Sie allein unser urologisches Thema erektile Dysfunktion sehen, wo wir ja wissen, dass die erektile Dysfunktion häufig ein Frühwarnsystem für kardiale Ereignisse ist, dann ist es zum Beispiel so, dass wir eben mit den unterstützenden Systemen, die hier arbeiten, also Algorithmen, Fragebögen etc., auch ein gewisses Risikomanagement betreiben können und Patienten sozusagen auch jetzt nicht in einer akuten bedrohlichen Situation, aber in einer Erkenntnis, die wir aus Daten am Ende und aus einem, wenn Sie so wollen, Datenpool, KI in die Richtung gehen, wo wir sagen können, Ihr Risiko, Achtung, gehen Sie doch auch mal zu einem Arzt. Und dort findet natürlich auch die aktive Empfehlung eines Besuches bei einem physischen Arzt statt. Ob das dann ein Urologe ist, wir haben natürlich bei den Themen wie erektile Dysfunktion auch immer mal Themen, wo man sagt, das können wir mit der Plattform alleine nicht abbilden. Da muss jetzt ein weiterer Facharzt hinzugezogen werden oder eben auch ganz übergreifend in andere Fachärzte-Themen hinein. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich gut. Ich würde das gerne auch weiterentwickelt sehen und ich bin sicher, dass wenn man ganz neutral über die Errungenschaften der KI nachdenkt, die ja beginnen, auch so langsam in unsere Medizin reinzukommen, dann wird man das auch wiedererkennen, dass sozusagen Muster und Symptomkonstellationen anders interpretiert werden. Und auch der physische Arzt in der Praxis wird zukünftig irgendwelche Hilfssysteme wahrscheinlich benutzen, die ihm dabei helfen. Insofern ist das eigentlich eine gute Frage, die Sie gestellt haben. Und ich finde, dass wir dort eigentlich auch gute Wege gefunden haben. Und eins muss ich aber auch nochmal sagen. Wir sind da auch im Diskurs und auch in der kritischen Diskussion und wissen auch, dass diese Art der Telemedizin, die die Wellster GmbH betreibt, auf gar keinen Fall alles abbilden kann. Also wir sind auch, in einem Diskurs und sagen als Medical Board auch manchmal, das könnt ihr vergessen, das geht nicht telemedizinisch und das kann man dann auch nicht anbieten oder muss frühzeitig die interessierten Menschen, die dann kommen, entsprechend weiterleiten.
Vielleicht darf ich noch einen Satz hier ergänzen, Herr Jalloff. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir gerne noch mehr Synergien oder Symbiosen hätten zwischen digitalen und analogen Bereichen in dieser Behandlung. Weil heute ist da ein ganz klarer Schnitt dazwischen. Ja. Wir können unbedingt den Patienten automatisiert aus der Rückspielung der Ärzte darauf hinweisen, dass er doch sie zum Facharzt oder zum Arzt vor Ort gehen muss, weil ihm die Telemedizin da nicht helfen kann. Aber da ist heute eine Lücke. Und die ist noch nicht geschlossen und auch absehbar noch nicht zu schließen. Und da wollen wir nicht hin, dass man idealerweise genau das dann optimieren kann, weil eben war ist genannt worden hier mit Ärztemangel, der vorsteht, 90.000 Ärzte stehen kurz vor Ruhestand. Ja, da kann eine solche Patientensteuerung helfen, Effizienten zu heben und auch die Versorgung zu verbessern.
Termine können Sie nicht vermitteln, das haben Sie ja gerade gesagt. Höchstens privatärztliche Termine, die sind ja meistens leichter zu bekommen. Aber ist dann nicht am Ende so ein Angebot, wie Sie das haben, doch so eine Art Fremdkörper in dem System? Sie haben gesagt, Sie sprechen Menschen an, die sonst vielleicht gar nicht zum Arzt gehen würden. Aber eben da, wo dann die Überleitung zur Regelversorgung eben schwierig wird, da fragt man sich dann, ist dann nicht doch die Arztzeit, die da dann genutzt wird, geht die da nicht verloren für die normale Versorgung?
Ich kann nicht erkennen, Herr Gerloff, dass die normale Versorgung eingeschränkt wäre. Ja, ne, also ist es jetzt, glaube ich, nicht so, dass ein signifikanter, die haben ja eingangs gefragt, es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass ein signifikanter Anteil der Ärzteschaft aus dem Regelbetrieb rausgeht, um in Telemedizin zu arbeiten. Ich sehe es eher ganz andersrum. Wenn wir beispielsweise einen erektilen Dysfunktionspatienten haben, wo wir erkennen, der hat ein kardiales Risiko. Das ist ja das, was ein Urologe in der Praxis hoffentlich auch regelhaft tut. Dass er versucht herauszufinden, wie ist der Gesamtblick auf die Erkrankung, was ist die Genese. Achtung, der hat ein kardiales Risiko. Dann folgt eine Überleitung und dieser Patient kriegt genauso wenig einen schnellen Termin beim Kardiologen. Das muss man sagen. Sondern das ist ja ein Thema. Und jetzt möchte ich eigentlich umdrehen, denn meine Überzeugung ist, zumindest für meine Fachgruppe, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie ein Kardiologe im Alltag zu tun hat, aber wenn man das Arbeitsaufkommen eines Arztes in der Praxis, in der Regelversorgung, wie Sie sagen, strukturieren würde, effizienter machen würde und vielleicht mit Telemedizin respektive Digitalisierungsbemühungen mehr Patienten auch telemedizinisch laufen lassen kann, die man gar nicht notwendigerweise immer sehen muss, die also nicht MFAs, nicht Arzt, die Arztzeit, die Sie gerade ansprechen, verbrauchen, sondern das effizienter wird, ein bisschen zusammengeschrumpft wird, aber natürlich risikoadaptiert gehandelt wird, dann hätten wir dort auch mehr Freiraum für die, die verzweifelt anrufen und keinen Termin kriegen. Und insofern sehe ich das eigentlich eher so und auch die Chancen der Telemedizin hier, auch die Regelversorgung einfach besser zu machen.
Aber das wäre dann ein telemedizinisches Angebot, was von den Praxen ausgehen würde, nicht von einer Plattform wie Ihrer, oder?
Also jetzt, ich antworte mal, obwohl das eigentlich die Frage für den CEO hier ist. Da haben Sie recht. Also klar, das kann man unterschreiben, wobei man ja auch sagen könnte, warum passiert es denn da nicht? Und ich weiß noch, dass ich mal in einem tatsächlich kleinen Streitgespräch mit einem niedergelassenen Urologen war, der so, das war zu den Anfängen dieser Firma, wo mir auch ehrlich gesagt vorgeworfen wurde, wie können Sie da mitmachen und so, die nehmen uns die Patienten weg. Und wir haben kurz drauf das erste Paper hochrangigst publiziert, wo wir diese ganze Datenbank auch mal transparent publiziert haben, nämlich, dass 60% dieser ED, erektile Dysfunktionspatienten, halt gar nicht zum Arzt gehen. Damit kann man auch nicht sagen, wir nehmen irgendwas weg. Nur, der Punkt ist ja am Ende, da hatten wir in dem Streitgespräch das Thema, ja, wer könnte denn das jetzt anbieten? Dieser Kollege meinte, eigentlich müsste der Impetus von den KV'en kommen oder den Ärztekammern oder den Ärzten selbst. Und dann kann ich nur sagen, ja, dann los. Let's go. Lassen Sie uns das machen. Nur, wir müssen ja ehrlich sein. Das ist ja nicht der einzige Bereich in Deutschland, wo die Innovation und der Innovationsdruck über freie Unternehmen kommt. Und der Herr Nothelfer und seine Kollegen wissen auch, dass ich durchaus auch kritisch hier auftrete und Dinge hinterfrage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn von dem, man nennt das ja neudeutsch Role Model oder von dem Prinzip oder dem Business Case, der hier gemacht wird, eine Art der Versorgung mal geübt wird, die man vielleicht auch zukünftig modifizieren muss. Vielleicht müssen wir das auch erweitern auf Bereiche, wo der Herr Nothelfer dann am Ende kein Medikament oder keine Beratung verkaufen kann. Aber das Prinzip von der Art, mit zum Beispiel medizinischen Fragebögen zu arbeiten, die einem sehr viel die medizinische Arbeit mit den Patienten total erleichtern, warum treiben wir das nicht voran? Und zwar in einer großen Zahl und warum auch nicht mit Unternehmen? Das hat natürlich immer irgendwie so leider so ein bisschen komischen Geschmack, aber ich finde, es ist doch total gut, wenn solche Ideen und Exempel auch mal statuiert werden und wir uns als Ärzteschaft damit kritisch auseinandersetzen und das gestalten. Also da finde ich deswegen auch gar nicht so gut, wenn das immer so polarisierend dargestellt wird. Und ich bleibe dabei, wir müssen natürlich kritisch sein. Das bin ich auch, ne, Manuel. Also da gibt es schon auch mal kritische Fragen. Aber ich finde, man kann hier durchaus auch viele Chancen sehen.
Herr Dr. Nothelfer, träumen Sie davon, mit Krankenkassen Verträge zu schließen?
Träumen, das ist eine gute Frage, Gerd. Sagen wir so, ich würde mich freuen, wenn es da auch generell zu Ärzteverbänden eine engere Zusammenarbeit geben würde, exakt in dieser Schnittmenge digital zu analog. Sie hatten eben Terminvereinbarungen und solche Sachen. Wenn das möglich wäre, wenn es da zentrale Möglichkeiten gäbe, Patienten, die eben nicht digital versorgt werden können, dazu überführen, das wäre 100% in unserem Sinne genau das zu tun, weil es Dienst der Patienten, weil wir können nicht helfen. So, aber das gibt es heute nicht in der Form. Da gibt es die Doktorlips dieser Welt, die ja gerade selber in Kritik stehen in der Ärzteschaft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg wäre. Wir haben da auch einen anderen Partner mit Umiameda und Co., aber de facto, da sind wir raus aus dem Spiel. Wenn es jetzt auf der anderen Seite darum geht, mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten, da sehen wir halt aktuell für uns eigentlich, da sehen wir fast als zumindest in kurzer oder naher Zukunft als sehr großes Hindernis und Hürde, das da nicht anzugehen. Ja, die Diskussion haben wir schon mal geführt, uns das angeschaut. Und haben uns dann dafür entschieden, auf der Selbstzahlerbasis zu bleiben, weil das Thema einfach an der Stelle immer noch groß, sehr großes weiterwachsen wird. Und man, glaube ich, die ganze Entwicklung, die gerade stattfindet an der Stelle, Sie hatten eben das Beispiel, Christian, was es genannt, die Prozentsätze, wie will man das denn abbilden? Und für einen Arzt sicher abbilden heute, dass er nicht kurz danach in Regress genommen wird, in der Rückzählung etc. Da sehen wir halt einfach noch zu viele Baustellen, das muss erst geklärt werden.
Es gibt ja Anbieter, die Selektivverträge mit Kassen teilweise machen. Also Telemedizinanbieter, die werden ja gerade von den Ärzten auch massiv kritisiert. Ja. Und auch die Krankenkassen werden massiv kritisiert, dass sie da eigentlich ein Parallelangebot zur Regelversorgung aufmachen, wo sich die Ärzte schon ein bisschen übergangen fühlen können. Also die Vertragsärzte.
Ja, gerne noch eine Frage dazu. angenommen, diese Telemedizinanbieter, die Sie nennen, würden morgen aufhören. Wie geht das Spiel dann weiter? Und das, finde ich, ist eine Frage, die muss sich jeder Kollege und Kollegin auch mal stellen. Mir ist ja auch klar, ich bin ja auch Arzt, bin auch in meiner Fachgesellschaft immer aktiv und so weiter und standespolitische Dinge und so weiter. Aber wie geht es wirklich konkret weiter, wenn wir morgen aufhören mit Telemedizin und den Anbietern das alles verbieten, um die Regelversorgung, wie Sie sagen, da nicht zu stören oder diesen Fremdkörper? Ich bleibe dabei, ich würde auch diesen Punkt machen. Ich kann es nicht verstehen. Also vielleicht, ich bin da nicht so sehr drin, ich bin wie gesagt Krankenhausarzt, aber ich würde mir wünschen, dass das anders gesehen wird, sondern dass wir eine Chance draus machen und dass da hart verhandelt werden muss mit Kostenträgern und so weiter, einverstanden, und dass es am Ende auch immer ein Streit um Kuchenstücke des Budgettopfes ist, leider, weil auch die Politik diese telemedizinischen Ansätze eben auch nicht bereit ist, extra budgetär oder auch mal voranzutreiben mit idealen budgetären Ideen. Sondern wir werden uns dann selbst überlassen in der Selbstzerfleischerei und im Kampf um die Budgettöpfe. Und ich möchte einfach den Punkt nochmal machen, dass ich mir wünschen würde, dass wir, und von mir aus sind es dann keine Unternehmen, weil das irgendein Störgefühl macht, aber der Aspekt Telemedizin, da kommen wir doch nicht mehr dran vorbei. Also die Frage, wie soll es denn weitergehen? Wie soll die Regelversorgung, wie Sie sagen, die wird ja nicht besser, wenn wir das aufhören?
Nee, ich glaube, ich würde dann ja sagen, 116, 117 übernehmen Sie.
Ja, und dann ist dann, okay, aber wie viele Ärzte wollen Sie in den nächsten 10 Jahren perspektivisch bei 116, 117 zusätzlich beschäftigen, um dieser Nachfrage, die immer steigt, weil in den normalen Regelbetrieben das Telefon nicht mehr angeht, sorry, aber das ist ja das faktische Problem für Patientinnen und Patienten, zu erreichen. Also wie wollen Sie das finanzieren, dass jetzt mehr, oder wie wollen Sie Ärzte überhaupt finden, die 116, 117 abbilden?
Ja, das muss die KV organisieren dann. In der Tat. Also es ist eine Herausforderung.
Das schafft sie ja nicht, weil es die Ärzte nicht mehr gibt.
Ja, naja, das werden wir die nächsten Jahre sehen. Das Problem sehe ich. Aber die andere Seite dieses Problems, die würde ich vielleicht als Schlussfrage jetzt nochmal anspielen wollen. Wenn ich mich jetzt hineinversetze in einen Arzt in einer kleinen Praxis oder in einer etwas größeren Praxis, da gibt's dann zum einen die kommerziellen MVZ-Ketten, die sich ausbreiten, die ja auch zu Recht oder zu Unrecht, da kann man drüber diskutieren, kritisiert werden, teilweise dann auch Rosinen zu picken und so weiter. Und auf der anderen Seite etablieren sich kommerzielle Anbieter, die dann eben auch teilweise in Richtung Regelversorgung vordringen. Kann man da nicht schon ein bisschen denken, was wird denn da aus der Spezies Vertragsarzt, Vertragsärztin auf Sicht? Also, dass das so eine gewisse Grundskepsis hervorruft, das kann ich schon nachvollziehen. Was sagen Sie dazu?
Ich mache mir viel Sorgen um die Regelversorgung, Herr Gerloff, in meinem Bereich der Urologie, weil ich bin übrigens Sohn eines niedergelassenen Urologen. Ich kenne die Seite der Niederlassung sehr gut, der Regelmedizin. Mhm. Und ich mache mir Sorgen darum, weil alle Punkte, die Sie genannt haben, sind richtig. Aber wenn Sie die MVZ-Ketten und die Telemedizin und all das ab morgen abschaffen, wird die Situation nicht besser. Und weil wir ganz andere Herausforderungen haben. Das heißt, das Problem, wo ich Ihnen zustimme, dass es vorliegt und dass es auch schlimmer werden wird, ist multifaktoriell. Und ich glaube, dass weder, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die MVZ-Ketten noch die telemedizinischen Anbieter dort, wenn man sie abschafft, das Problem lösen werden. Sondern wir brauchen auch Strukturveränderungen auf Seiten der Systeme, der Selbstverwaltung, der KV etc. Und wenn Sie mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Niederlassung, den Vertragsärzten sprechen, wissen Sie auch, dass dort auch der ein oder andere Schmerzpunkt in der Regelversorgung per se vorhanden ist, der nicht nur jetzt auf MVZs und andere Leute abgeschoben werden kann, sondern der einfach damit zu tun hat, dass auch zunehmend weniger Ärztinnen und Ärzte Lust haben auf diesen Bereich, angestellt arbeiten wollen. Das sind ja Themen, wo sich Arbeit, das Verständnis von Arbeit verändert, sehen wir in der Klinik auch, und daran kommt man nicht vorbei. Die Frage ist eher, ob man nicht sagt, Genau deswegen brauchen wir kluge Systeme, die immer natürlich im Fokus haben sollte, dass die medizinische Qualität gut ist. Das ist so das, was mich antreibt. Und da glaube ich, muss man auch die Diskussion transparent und ehrlich führen und wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte.
Dr. Nothelfer, ich bin gespannt.
Ja, wenn ich da anschließen darf. Also erstens, ich glaube, der niedergelassene Arzt wird der Kern der Regelversorgung bleiben. Telemedizin wird das nicht ablösen und das ist auch nicht das Ziel, sondern das wird es ergänzen. Das bedeutet aber gleichzeitig, es wird strukturelle Veränderungen geben müssen, damit dieses System in sich auch mit NVZ-Ketten funktionieren kann. Das heißt, in der Art und Weise, wie Arbeit vergütet wird, wie ein Patientenstrom vergütet wird, wie auch gesteuert wird, das muss sich ändern. Sonst wird das System, so wie es aktuell ist, und da verstehe ich die Ängste und Sorgen total, das wird nicht funktionieren. Da wird es die Rosinenpicker hier und da leider geben. Das wird sich nicht vermeiden lassen, sondern muss strukturell herangehen. Aber das heißt schlussendlich, wir reden eigentlich von einer Evolution, die stattfinden muss und wenn Innovationssprung vielleicht sogar auf einer, ja, in einer Institution, die heute nicht gewohnt ist, eigentlich so einen Sprung zu machen. Das wird die Herausforderung sein in den nächsten Wochen, Monate, wahrscheinlich auch Jahre, das hinzubekommen.
Gut, das war das Schlusswort. Professor Wülfing, Dr. Nothelfer, vielen Dank für den Austausch über Videosprechstunden. Das Thema ist mit Sicherheit noch nicht ausdiskutiert, zumal ja auch noch nicht ganz klar ist, wie jetzt KBV und Krankenkassen da vielleicht die Regeln nochmal nachschärfen wollen. Das betrifft Sie jetzt persönlich oder als Unternehmen nicht direkt, weil Sie ja eben außerhalb der Regelversorgung oder der vertragsärztlichen Versorgung arbeiten. Aber diskutiert wird und wir sind gespannt und bleiben bestimmt am Ball. Sie sicher auch. Und wie immer am Ende des Ärztetag-Podcasts sage ich alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Herr Gerloff.
Vielen Dank, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.